Wer bei Wikipedia oder bei ChatGPT mal nachfragen würde, was gibt es eigentlich alles für Religionen, was gibt es eigentlich für Weltanschauungen, der würde ein breites Spektrum bekommen von dem, was Menschen darüber gedacht haben, was das eigentlich ist mit dem Leben und ob das, was hier in diesem Leben ist, ob das alles ist oder ob es darüber hinaus etwas gibt. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Aussagen auch und Lehren, die dann eben darüber berichten oder beschreiben oder mutmaßen oder philosophieren, was das denn ist mit dem Leben, auch über das hinaus, was wir im Leben so sehen und entdecken. Und wer sich damit dann so ein bisschen beschäftigt und das vielleicht so nebeneinander legt, man braucht dann schon einen ziemlich großen Tisch, wer sich damit beschäftigt, der wird auch sehr schnell entdecken, dass es natürlich da Unterschiede gibt. Und es gibt einen großen Unterschied, wenn man dann beim Christentum angekommen ist, und der unterscheidet unsere Religion, diese Religion des Christentums, von allen anderen Religionen. Ich sage nicht, dass es dadurch irgendwie wahrer ist als die anderen. Also natürlich ist das unser Bekenntnis. Ich sage nicht, dass dadurch etwas irgendwie bewiesen ist, also weil man kann es nicht beweisen. Aber man merkt eben, wenn man dann sich das Christentum anguckt, hier ist etwas, was sich von allen anderen Religionen, von allen anderen Philosophien und Ismen unterscheidet. Und der Unterschied ist, Christentum ist eine Person. Das Christentum ist eine Person und es dreht sich um eine Person. Und in keiner anderen Religion gibt es das so. Es gibt dann wichtige Personen, auch im Judentum, Mose, im Islam, Mohammed und viele andere auch. Aber dass der Glaube sich um diese Person zentriert und dreht, das ist einmalig. Christentum setzt sich mit diesem Mann aus Nazareth auseinander, von dem wir eben lesen und hören, dass er vor 2000 Jahren, Dietmar hat es ja gerade noch mal erwähnt, mit Weihnachten in diese Welt hineingekommen ist und dann ein bisschen später gen Himmel gefahren ist. Und dieser Glaube ist eben so eigen, dass er eigentlich für die, die sich damit beschäftigen, immer wieder auch so eine Herausforderung darstellt. Denn ich kann über einen Glauben philosophieren und nachdenken. Ich kann moralische Standpunkte irgendwie vertreten und. Aber sich mit dieser Person zu beschäftigen, ist schon nochmal etwas anderes. Und das ist auch immer wieder dann die Herausforderung für die, die im christlichen Glauben, oder die über den christlichen Glauben dann etwas sagen wollen. So ist das heute und so war das auch zu allen Zeiten. Auch schon vor, ich sag mal, knapp 2000 Jahren, vor 1900, 1800 Jahren. Menschen haben eben versucht, irgendwie das, was diesen christlichen Glauben, Christen haben versucht, das, was diesen christlichen Glauben ausmacht, irgendwie in die Zeit auch verständlich hinein zu übertragen. Und das war natürlich immer auch eine große Herausforderung für den Glauben selber, weil dadurch, und das hat man dann gemerkt, natürlich das, was der Glaube ist, der christliche Glaube ist, ja immer, naja, ich will jetzt nicht sagen verwässert wird, aber am Ende vielleicht nicht mehr das ist in dem, was dann gelehrt und beschrieben wird, was er eigentlich mal war. Und vor dieser Herausforderung, wie gesagt, stehen wir heute und standen die Menschen auch in der damaligen Zeit. Und so hat es dann in den ersten Jahrhunderten, ich hatte ja letzte Woche davon berichtet, von den vielen Verfolgungen, die es gegeben hat, hat es in den ersten Jahrhunderten eben auch schon ein Nachdenken darüber gegeben, auch in der Verfolgungszeit. Verfolgung war nicht im ganzen Römischen Reich und immer und zu jeder Zeit eben. Und man hat eben auch da schon darüber nachgedacht, was ist das denn mit unserem Glauben? Und als dann sich im Jahre 312, also man kann jetzt nicht sagen, dass er sich bekehrt hat, aber es hat so ein Sinneswandel ist eingetreten, als dann im Jahre 312 der Kaiser Konstantin einen Sinneswandel vollzogen hat, hatte das auch eine Auswirkung für die christliche Kirche. Denn der Kaiser hat vor einer entscheidenden Schlacht geträumt und ihn träumte, dann, dass Christus zu ihm sagt, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und dann gab es so die christlichen oder die Christusinsignien oder Initialien, die er gesehen hat. Und er ließ dann am nächsten Morgen auf die Banner seiner Soldaten eben das abdrucken und hat diese Schlacht gewonnen. Und von daher war für ihn klar, dieser Gott, das ist der Gott, der auch in meinem Reich das Sagen haben soll, weil dieser Gott ist der Gott, der Macht hat. Und Kaiser Konstantin war ja erst ein Kaiser, der nicht für das ganze gesamte Römische Reich verantwortlich war, aber nachdem er dann Kaiser des ganzen Römischen Reich wurde, ging es ihm auch darum, das Reich zu einen, und den christlichen Glauben hat er dann eben auch gesehen als Möglichkeit, eben dieses Reich auch zu einen. Und so bestellte er im Jahre 325 die Bischöfe der christlichen Kirche nach Nicäa, so 150 Kilometer südöstlich von dem heutigen Istanbul, bestellte sie dort ein, um über den Glauben mit ihnen nachzudenken. Und dort kamen dann viele Bischöfe aus dem östlichen Reich zusammen, ein paar aus dem Westen, nicht ganz so viele. Und man dachte eben darüber nach, was das ist mit diesem christlichen Glauben. Und das ist ja das, was wir in diesem Jahr feiern, es wurde dann ein Bekenntnis aufgeschrieben, das Bekenntnis zu Nicäa, und das wurde ein paar Jahre später dann noch mal ein bisschen überarbeitet, das Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel in der letzten Woche. Ich weiß nicht, wer nicht da war von euch am Ausgang, könnt ihr euch dann noch mal das auch mitnehmen und euch zu Hause ein bisschen angucken. Dieses Bekenntnis von Nicäa und von Konstantinopel hatte dann eine große Bedeutung für die christlichen Kirchen bis zum heutigen Tag, wobei man ja sagen kann, 1700 Jahre her, okay, man kann ja mal kurz dran denken, aber drei Gottesdienste und dann Bibelstunden darüber zu machen, ja, ihr Theologen, ihr seid schon ein merkwürdiges Volk. Kann man so sehen. Aber das, was in Nicäa verhandelt wurde, das hat bis zum heutigen Tage auch seine Bedeutung und seine Auswirkung, weil Nicäa hat sich eben damit beschäftigt, wer ist dieser Mann aus Nazareth? Und an dieser Frage vorbei, an dieser Frage, diese Frage auf eine Weise beantwortet, wie sie nicht dem Zeugnis meinetwegen der Schrift oder der Wahrheit entspricht, macht am Ende aus dem Glauben etwas, was der christliche Glaube nicht ist. Konstantin rief die Bischöfe eben zusammen, und es gibt ja ein paar Berichte darüber. Ein Chronograph hat dann aufgeschrieben, auch dass seitdem die Christen eben da ein bisschen was zu sagen haben, ist die Post, die römische Post zusammengebrochen. Das muss man eben wissen, die römische Post, das war damals, die Weise, wie man sich fortbewegt hat, das Fortbewegungsmittel. Und der Kaiser Konstantin hat die Bischöfe eingeladen und sie durften alle die Post eben benutzen, also den öffentlichen oder die Staatskarossen des Kaiser Konstantins. Und das kam natürlich bei vielen nicht an. Bei diesem Konzil, was dann vom Kaiser selber dann auch eröffnet wurde, ging es sehr, sehr tränenreich auch zu, weil viele von den Bischöfen der damaligen Zeit, die dann bei dem Konzil anwesend war, ich hatte ja letzte Woche auch schon ein bisschen erwähnt, wer dann dabei war, aber viele Bischöfe, die bei diesem Konzil dabei gewesen sind, die haben noch wenige Jahre vorher Verfolgung erlebt. Und so berichten die Chronisten eben von einem Bischof, der dort auch eben dabei gewesen ist und dem dann Tränen und Eiter aus den Augen liefen, weil unter der Verfolgung des Diokletian hat man ihm die Augen ausgestochen. Und nun sitzen diese Männer, die vor kurzem noch von der römischen Obrigkeit, von den Kaisern verfolgt wurden, in der Sommerresidenz des Kaisers, wurden eingeladen und mit der römischen Post dorthin gebracht. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, ob die Wende, als auf einmal der Glaube, den Glauben zu leben, ja schon dann freier dann auch stattfinden konnte, ob das nur ansatzweise auch das widerspiegelt, was die Bischöfe in der damaligen Zeit so erlebt und gefühlt haben. Also man war auf einmal angekommen im Reich. Und wer im Reich angekommen ist, der versucht natürlich auch im Reich anzukommen. Mit dem, was man so denken kann. Mit dem, was man so sagen kann. Und so hat es dann eben so diese Bewegung auch gegeben, dass über den christlichen Glauben etwas gesagt wurde, wo dann ein Teil der christlichen Kirche gesagt hat, nein, das ist nicht das, worum es im Glauben geht. Letzte Woche haben wir uns ja damit beschäftigt, mit dem ersten Artikel, ich glaube an Gott, den Vater. Und in Nicäa wird es eben so beschrieben, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und was sich dahinter verbirgt, ist eben das Festhalten an dem Monotheismus. Erstmal, wir glauben, dass Gott einer ist und dass er Ursprung ist und dass der Ursprung der Vater ist. Das ist der erste Artikel. Und ja, da war man relativ schnell auch sich einig. Wer sich das Bekenntnis anschaut, und das ist bei unserem apostolischen Glaubensbekenntnis nicht anders, der wird sehen, der erste Artikel ist überschaubar, über Vater. Der dritte Artikel über den Heiligen Geist ist auch relativ überschaubar, aber der Artikel über den Sohn, der ist ausführlich. Weil es in diesem Artikel eben auch in Nicäa darum ging, wer ist dieser Mann aus Nazareth? Und was ist dieser Mann aus Nazareth? Es gab eben die Schule, der Presbyter von Alexandrien, Arius, hat das vertreten und war sehr einflussreich. Es gab eben die Schule, die gesagt hat, wir müssen an dem monotheistischen Glauben festhalten. Wir müssen daran festhalten, wir dürfen ihn nicht aufgeben. Das ist Substanz unseres Glaubens. Es gibt einen Gott. Und musste dann natürlich über diesen Mann nachdenken, der in diese Welt hineingekommen ist. Du hast ja gesagt, an Weihnachten, an Himmelfahrt, an den Himmel gefahren ist. Wer ist das und was ist er? Und für Arius war es eben so, dass er gesagt hat, der Sohn ist über allen Geschöpfen. Der Sohn ist vor allen Geschöpfen, aber er ist nach dem Vater. Und hat eben diese kleine Hierarchie aufgemacht. Und hat gesagt, wie soll ich das denn den Leuten erklären? Wie sollen wir das denn erklären, dass wir an einen Gott glauben und dann reden wir darüber, dass es einen Gott Vater und einen Gott Sohn gibt? Habt ihr denn nicht aufgepasst? Das sind doch zwei. Und für uns vollkommen nachvollziehbar. Und er hatte auch eine große Anhängerschaft. Und nach dem Beschluss in Nicäa wurde erstmal Arius dann verbannt und dann hinterher wieder aufgenommen. Aber die Lehre ging auch weiter, weil das verstehen wir. Das ist nachvollziehbar. Und wenn du in dieser Welt angekommen bist und in dieser Welt ankommen willst, dann musst du natürlich irgendwie das, was du glaubst, auch auf eine Weise erzählen, dass es bei den Menschen ankommt und dass sie nicht sagen, hä? Wie Vater und Sohn und ihr redet von einem Gott? Und darum hat man gestritten. Homoousios oder Homoousios, darum ging es ja in der letzten Woche auch. Und hat eben darum gestritten, wer ist dieser Sohn? Aber die eigentliche Frage ist eben nicht nur, wer ist dieser Sohn, sondern was ist dieser Sohn? Und darüber hat man dann diesen Konsens gefunden. Wie gesagt, einige mussten unterschreiben, zwei haben nicht, Arius und ein weiterer haben nicht unterschrieben. Aber das wurde eben festgehalten. Nein, der Sohn ist nicht der, der jetzt kurz nach dem Vater kommt, sondern er ist Vater und Sohn. Es sind eins. Nicht nacheinander. Ich habe gerade einen Aussetzer. Dietmar, erklär du das doch mal kurz. Vielleicht kann ja dir jemand zur Seite springen. Ja, und dann versucht man irgendwie das zu erklären. Ja, es ist wie mit dem Wasser. Es gibt unterschiedliche Agrarzustände. Also hört man auch immer wieder. Also flüssig, gasfest. Und dann hätten die Konzilstheologen gesagt, nee, das wären ja nur unterschiedliche Erscheinungsformen. Mal so, mal so, mal so. Aber so ist das nicht mit Vater und Sohn. Der Vater ist der Vater und der Sohn ist der Sohn. Nicht nacheinander, zugleich. Ah, Helge, hilf du uns doch mal weiter, erklär das doch mal.
Ja, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich reiche es nach.
Eine Variante war, die kennst du ja dann auch, naja, das ist so, müsst ihr euch vorstellen, ich bin ja Vater, du ja auch, aber ich bin auch Sohn und ich bin auch Bruder. So müsst ihr euch das vorstellen. Ja, hätten die Konzilstheologen gesagt, nee, weil das ist ja die Definition über die Beziehung. Die Person ist ja eine. Da ist ja auch ich als Vater, wenn ich sage, ich trete jetzt hier als Vater auf meiner Kinder und sage dann, und jetzt trete ich als Sohn meiner Eltern auf und jetzt als Bruder meiner Schwester. Ja, ihr seht immer denselben Mann hier vorne stehen. Es ist schwierig. Und deswegen hat man auch lange darum gerungen. Und das ist eben der Punkt, die Lehre des Christentums wird nicht theoretisch entworfen für alle Menschen nachvollziehbar und dann wird eine Person modelliert und gesagt, wir brauchen denn jetzt diesen Sohn, weil nach dieser Lehre, nach dem, was wir eben gelernt haben und gelehrt haben, brauchen wir jetzt einen Sohn und wir schaffen den Sohn, der ist so und so. Nein, der Weg ist genau andersrum. Der Sohn ist in diese Welt hineingekommen. Und wir bekennen das und wir lesen das im Neuen Testament immer wieder. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das hatten wir letzte Woche. Man muss sich mit dieser Person auseinandersetzen. Und so wie ihr euch euren Pastor nicht backen könnt, ihr müsst mit dem leben, was ihr habt. Gott sei es geklagt, Gott sei es gedankt, je nachdem. So ist das aber auch mit diesem Mann aus Nazareth. Den können wir uns nicht irgendwie zurechtbiegen, dass er passt. Nein, er ist in diese Welt hineingekommen und das lesen wir hinterher über ihn. Das hat er selber von sich behauptet und berichtet. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, auch wenn es im Kopf quietscht und knirscht und wir irgendwie nicht hinterherkommen, bis zum heutigen Tage. Aber darum geht's. Was ist dieser Mann, der in diese Welt hineingekommen ist? Er, so lesen wir es, man hat es gerade gehört, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Wenn die Bibel über Jesus redet, dann redet sie auch zuallererst darüber, warum er in diese Welt gekommen ist und was er getan hat. Und es geht zuallererst bei dem Leben Jesu darum, denn das ist das, was die Bibel behauptet, du hast ein Problem, du bist Sünder, du bist verloren, du bist verstrickt in deiner Schuld. Du kannst vor deinem Gott nicht bestehen, ob es dir gefällt oder nicht. So sieht es aus mit dir und mit deinem Leben. Du kannst dich noch so sehr bemühen. Und noch so sehr versuchen, dich zu optimieren und zu vervollkommnen. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Punkt, sagt die Bibel. Das ist natürlich erstmal auch eine erschütternde Botschaft. Das ist keine Botschaft des Neuen Testaments. Das ist eine Botschaft auch des Alten Testaments. Das ist eine Botschaft, die eigentlich mehr oder weniger unterschiedlich beschrieben auch in allen Religionen vorkommt. Mensch, du hast ein Problem. Eine Religion, die sagt, es ist doch alles schön, ist doch alles gut, beruhig dich, leg dich in deinen Sessel. Da müsste man gleich sagen, hör mal, hast du schon mal abends die Nachrichten gesehen? Kriegst du eigentlich mit, was in dieser Welt passiert? Alles ist schön, alles ist gut? Nein, ist es nicht. Diese Welt, der Mensch, hat ein Problem. Und das erste Problem ist, sagt die Bibel, dass es ein Beziehungsproblem gibt zu Gott, dem Vater, zu deinem Ursprung. Das ist das erste Problem. Und aus diesem Problem heraus kommen alle anderen Probleme. Und wenn das Problem nicht gelöst wird für dich, wenn du da keinen Frieden findest, dann wirst du dich anstrengen können, wie du willst. Und es ist gut, wenn du dich dafür einsetzt und anstrengst. Wirst du aber in dieser Welt keinen Frieden schaffen auf Dauer. Denn das erste, die erste Herausforderung, vor der du stehst, ist die Herausforderung, die du eben erlebst, wenn du über den Ursprung, wenn du über Vater nachdenkst und dich selber da siehst. Und man darf sich an sich selber auch freuen und dankbar sein für das, was man hat und was man kann. Aber jeder, der dann ein paar Jahre auf dem Buckel hat, weiß eben, naja, es ist schon lange nicht Gold, alles Gold, was glänzt. Na, ich erzähle es euch. Ich habe heute Morgen noch, die Ines war schon weg, und dann habe ich noch am Küchentisch gesessen und ein bisschen Müsli gegessen. Und saß dann da mit meinem T-Shirt, Socken hatte ich auch schon an, Unterhose. Und dann dachte ich so, wenn ich so deine Gemeinde sehen würde, jetzt, gut, ne? Habe ich heute Morgen wieder gut gemacht, oder? Und dann saß ich da und dachte, wenn die das jetzt sehen würden, die würden ja jeden Respekt verlieren. Ja. Kleider machen Leute. Es ist oft viel mehr Schein als Sein. Und wenn wir alle mal, wir müssen uns ja nicht ganz ausziehen, aber wenn wir alle mal, ich sag mal, die Kleidung, die so vieles verdeckt, ablegen würden, würden wir alle miteinander merken, oh. So, der Mensch hat ein Problem. Und das erste Problem ist, dass er ein, sagen wir, zerstörtes Beziehungsverhältnis zu seinem Ursprung, zu seinem Vater hat. Und in vielen Religionen wird eben darüber nachgedacht, wie kann diese Beziehung wieder hergestellt werden? Wie kann diese Beziehung wieder gelingen? Und ich lese euch gleich mal einen Text vor, wo uns genau vorgegeben wird, wie das gelingen kann. Vielleicht kennt ihr ihn. Vielleicht bekommt ihr raus, woher diese Verse sind. Der Herr, er hat mich schon gehabt am Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Und als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Und als er die Erde noch nicht gemacht hat, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens, als er die Himmel bereitete, war ich da. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Zucht und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn. Jemand eine Ahnung, wo das steht? Ist ein alttestamentliches Wort. Und es ist aus dem Buch der Weisheit. Und die Weisheit ist in Israel, weil auch Israel hat ja danach gefragt, was ist das eigentlich, was uns zu Gott bringt? Was ist das eigentlich, was uns wieder neu den Weg zu Gott zeigt? Was ist eigentlich das, was vermittelt zwischen dem Ursprung und mir? Und für Israel war das immer die Weisheit. Die Weisheit ist es, die von Anbeginn der Zeit schon da war, vor dem, was geschaffen wurde. Die Weisheit ist die vermittelt zwischen Ursprung, Vater und Abgrund, Mensch. Die Weisheit ist es. Und in Israel war ja klar, die Weisheit, ich sag mal, das ist das lebendige Herz der Tora. In der Tora begegnet uns die Weisheit. Darum wird sie Tag und Nacht gelesen. Darum, wenn die Tür aufgeschlossen wird zur Bibelstunde, ist man da, weil man sich damit auseinandersetzt, weil man herausfinden will, was ist das denn, was die Weisheit, was die Tora uns sagt. Und wenn du auf diesem Weg gehst und wenn du auf diesem Weg bleibst, ja, dann bekommst du Frieden mit Gott. Dann vermittelt dir die Weisheit den Weg zum Ursprung, zum Vater hin. Das ist die alttestamentliche Vermittlung zwischen dem, der im Ursprung war, und zwischen dem Menschen, der sich von diesem Ursprung abgewandt hat. Und in der Bibel, also im Neuen Testament, wird uns von diesem Mann berichtet. Johannes hat das ja in besonderer Weise auch aufgenommen, der gesagt hat, und das Wort ward Fleisch. Man könnte auch sagen, die Weisheit ward Fleisch. Und nicht so wie in diesen Hagiographien oder Ikonen oder so, immer mit einem Heiligenschein. Und nein, das Wort ward Fleisch. Die Weisheit ward Fleisch und Mensch und wohnte unter uns. Gott hielt es nicht fest wie ein Raub. Der Sohn hielt es nicht fest wie ein Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde Mensch. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und der da kommt, ist nicht ein Abgesandter Gottes, dass er sagt, wie, ja, gibt es ja auch genug Berichte, dass Gott sagt zu einem Engel, Gabriel, mach dich mal auf den Weg, erzähl dir mal etwas. Nein, der da gekommen ist, ist nicht ein Abgesandter Gottes. Und der da gekommen ist, ist nicht irgendwie ein hoher Beamter Gottes. Nein, die Bibel behauptet, der da gekommen ist, ist Gott selbst. Und warum geht das? Weil Gott eben, nächsten Sonntag wird es ja um den Heiligen Geist gehen, aber jetzt bleiben wir mal nur bei dem Vater und dem Sohn, weil Gott Vater und Sohn ist. Beides. Nicht am Ende nachzuvollziehen. Aber wenn wir jetzt anfangen und sagen, damit wir es in unsere Birne reinkriegen, damit wir es irgendwie den Leuten besser erklären können, um bei ihnen anzukommen, naja, es ist irgendwie so, nee, er war ein bisschen weniger. Also der Erste, aber weniger als der Vater selbst. Dann macht das einen wirklich himmelweiten Unterschied. Weil es ist ein Unterschied, ob du einen Abgesandten irgendwo hinschickst oder ob du selber gehst. Es ist ein Unterschied, ob Gott sich selber auf den Weg macht. Und das ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist christliche Botschaft. Dass Gott selber sich auf den Weg gemacht hat, der Vater und der Sohn ist. Also nicht erst der Vater und der hat den Sohn gezeugt. Nein, der Vater war immer Vater und der Vater war immer Vater, weil der Sohn immer Sohn war, weil ohne Sohn wäre der Vater nicht Vater. Das haben wir den ganzen Nachmittag was zu tun und werden es immer noch nicht begreifen. Aber das ist die Botschaft. Gott selber lag in dieser Krippe und hing an diesem Kreuz. Aus diesem einen Grund, das war sein Anliegen. Nicht, dass wir uns darüber streiten, Homoousios oder Homoiousios, muss man machen, aber nicht deswegen. Aus diesem einen Grund ist er selber gekommen, damit du in deinem Leben ein sicheres Fundament hast und sagen kannst, Gott selber hat es gesagt. Nicht irgendwie ein Abgesandter, nicht irgendwie sein Erstgeborener, also er war ja Erstgeboren, aber nicht im Sinne von nachgeboren. Gott selber hat es gesagt. Ich habe dich je und je geliebt und dich bei deinem Namen gerufen. Gott selber sagt es, folge mir nach. Gott selber ist es, der in diese Welt hineingekommen ist, um zu vermitteln zwischen dir und mir als seinen Kindern und dem Vater, unserem Vater im Himmel. Darum haben sie gerungen. Und es gab kluge geistliche Leute damals, die eben gemerkt haben, wenn wir nur ein bisschen das verschieben, damit man es vielleicht besser erklären und verstehen kann, dann ist es nicht mehr das, wovon uns die Bibel berichtet. Dann kann man es vielleicht besser erklären. Aber es hilft dir nicht im Glauben, weil das ist unsere Botschaft und das ist unsere Bekenntnis. Das ist unser Bekenntnis. Wir glauben, so sagt es dann Nicäa und Konstantinopel, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Und dann muss man sich entscheiden. Will ich den Glauben in ein Format packen, damit er ohne Ecken und Kanten ist, damit er bei Menschen ankommt, weil sie es intellektuell nachvollziehen kann? Dann muss ich sagen, ich werde Arianer. Er hat die Philosophie der damaligen Zeit aufgenommen, um es verständlicher zu machen. Das Anliegen, Arius war ein super Typ. Das Anliegen, sehr verständlich. Aber dann ist es nicht mehr das, wovon uns die Bibel berichtet. Die Bibel berichtet davon, dass der, der alles geschaffen hat, auch dich, sich auf den Weg gemacht hat und den Himmel verlassen hat, weil er es nicht ausgehalten hat, dass du und ich uns in unserem Leben immer wieder und immer wieder so verlaufen, weil wir fern sind von der Liebe des Vaters. Gott hat sich in seinem Sohn aufgemacht, um uns inmitten unseres Lebens das zuzusagen. Du bist ein geliebtes Kind deines Vaters im Himmel. Ich habe dich je und je geliebt. Du bist der Grund dafür, warum ich Kind, Mensch geworden bin und am Kreuz gestorben bin. Du. Und das soll Bestand haben in Zeit und in Ewigkeit. Deswegen komme ich nicht als Abgesandter des Vaters, sondern ich komme als Sohn des Vaters, eigentlich als Gott selbst, um dir diese Zukunft und diese Hoffnung zu geben. Glaub es. Und dann wirst du selig.